der Orden und sein Kloster. 655 Jahre Augustiner-Kohern-Stift Indersdorf.
Ich habe eine Frage. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, warum dieser Orden hier Augustiner-Kohern heißt.
Ja, sehr gut, dass du fragst. Das wissen wahrscheinlich hier die wenigsten. Also, die Bezeichnung Augustiner-Kohern geht auf den heiligen Augustinus zurück. Der wurde ungefähr 340 nach Christus geboren in Afrika. In Mailand hat er sich dann zum Christentum bekehrt und wurde später sogar Bischof von Hippo. Hippo ist eine afrikanische Küstenstadt, für die, die es nicht wissen. Wahrscheinlich weiß es keiner, denn die gibt es überhaupt gar nicht mehr. Er ist eigentlich der allerwichtigste von den vier Kirchenvätern. Schaut mal an der Wand. In der Vitrine seht ihr die vier Kirchenväter und ganz links ist der heilige Augustinus.
Da haben wir mal was in Delhi drüber gelesen, oder?
Da hat es doch geheißen, der hat dieses flammende Herz in der Hand.
Ja, genau. In der Vitrine könnt ihr es auch sehen. In seiner linken Hand hält er ein flammendes Herz und so wurde er eigentlich immer dargestellt. Außerdem hat er bedeutende theologische und philosophische Werke verfasst. Heute wird er als Heiliger verehrt, deswegen auch natürlich Heiliger Augustinus.
Ja, und warum heißen sie jetzt Chorherren?
Es hat etwas mit dem Chorraum in der Kirche zu tun, was sowas wie ein Altarraum war. Nur die Chorherren hatten Zutritt zu diesem Raum, deswegen Chorherren, weil sie die Herren dieses Raumes waren quasi.
Und waren sie denn eigentlich auch ein Orden, der arm und bescheiden gelebt hat?
Na klar, wie alle Mönchsorden lebten die Augustiner Chorherren in Armut und Keuschheit. Und ihr Grundsatz war ora et labora, also bete und arbeite. Aber im Gegensatz zu den Mönchsorden befolgten die Chorherren nicht das Gebot der Stabilitas Loci. Das heißt, sie lebten nicht streng hinter Klostermauern, sondern waren sehr weltoffen und auch sehr viel draußen unterwegs tatsächlich. Sie haben ja schließlich auch ganz viel Seelsorge in umliegenden Pfarreien betrieben. Deswegen mussten sie natürlich das Klostergelände verlassen, um zu den Menschen zu gelangen.
Und warum wurde das Kloster denn eigentlich gegründet?
Gute Frage. Schaut euch bitte mal den Zeitstrahl an der Wand an. Jetzt schaut mal, bei 1100 geht's los und es endet bei 1900. Und ich werde euch jetzt alles über diese... Ah, Herr Wagata!
Sie sind auch im Haus.
Ich führe gerade die Schülerinnen und Schüler durchs Museum. Vielleicht können Sie noch ein paar Worte zur Gründungsgeschichte des Klosters verlieren. Das ist doch Ihr Fachgebiet. Herr Wagata ist nämlich der Vorsitzende des Heimatvereins Markt Indersdorf.
Gerne möchte ich etwas über die Gründungsgeschichte des Klosters erzählen. Um 1120... wurde das Kloster dort aufgebaut, wo schon die Nikolaikapelle war. Denn es war ein geschützter Ort und Otto IV., Pfalzgraf, ein Wittelsbacher, nutzte die große Chance, hier ein Kloster zu bauen, damit er wieder vom Bann freigesprochen worden ist. Das Kloster wurde bis 1124 fertiggestellt und 1128 durch Konrad II. Nach Salzburg eingeweiht. Der große Vorteil war, als das Kloster stand, dass Pfalzgraf Otto IV. Vom Bann erlöst worden ist.
Aber was hat Pfalzgraf Otto IV. Von Wittelsbach verbrochen, dass ihn der Papst mit dem Kirchenbann belegt hat? Was muss man denn da tun?
Warum er exkommuniziert wurde, also mit Bann bedacht wurde, war ganz einfach. Er war Standartenträger von Heinrich V., der den Papst in Rom überfallen hatte und ihn im Lateran eingesperrt hatte. Und der Papst war stocksauer drüber und hat gesagt, wenn ihr mich schon einsperrt, dann werde ich den Bann über euch aussprechen. Und so ist es dann auch gekommen. Und er hatte als einzige Chance noch gesehen, sich vom Bann zu befreien, indem er ein Kloster gebaut hatte, ein sogenanntes Sühnekloster. Das war Kloster Indersdorf.
Und was war der Grund für das Ende des Klosters? Ich meine, es gibt doch da schon seit Jahrhunderten keine Chorherren mehr in Indersdorf, oder?
Probst Zutor, der letzte Probst des Klosters Indersdorf, kam aus Glonn bei Indersdorf. Zutor heißt eigentlich Schuster, hat sich was ausgedacht. Er hat viele Gelder ausgegeben, weil er die Brauerei erneuert hatte und noch einige Dinge sonstige angeschafft hat und er war also pleite. Das heißt, er war nicht pleite an Immobilien und sonstigen Besitztümern, sondern er hatte kein flüssiges Geld mehr. Was macht man in so einem Fall? Man geht zum Kurfürsten Und der Kurfürst war sehr begeistert, als plötzlich Propst Zutter vor ihm erschienen ist. Und Propst Zutter hat gesagt, ich lege mein Kloster Ihnen zu Füßen. Er hat gesagt, das ist ja super, dann nehme ich es gleich. Das wollte aber Propst Zutter nicht, er wollte nur Geld haben. Aber der Kurfürst Karl Theodor war jetzt begeistert und nahm natürlich sofort das Kloster in Besitz, denn er brauchte es dringend. Er hatte 7 Geliebte und die wollte er in München unterbringen. Und so konnte er dann die dortigen Salesianerinnen nach in das Dorf bewegen. Und damit war das Kloster aufgelöst. Am 14. August 1783 wurden alle Augustiner Chorherren im Oratorium versammelt. Und dort sprach dann der Beauftragte des Kurfürsten, dass er die Zustimmung von Rom erhalten hat und dass die Augustiner Chorherren sich woanders umsehen sollten. Damit war das Kloster aufgelöst.
Danke, Herr Wagatha, das war ja spannend. So, und für euch geht's jetzt in den nächsten Raum durch die Tür am Fenster.